Mückes Mikromedizin. Der Audiosnake, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mückes Mikromedizin mit mir und meinem lieben Freund Professor Martin Mücke, den ich hier am Mikrofon begrüße. Hallo lieber Martin.
Hallo lieber Daniel, ich freue mich auch.
Sag mal, habe ich gar nicht gesagt, dass ich mich freue, aber es steht auf einem anderen Blatt Papier.
Das fängt schon wieder hier an.
Wir wollen heute über ein Thema reden, wo du absoluter Spezialist bist. Wir reden nämlich über eine seltene Erkrankung mit dem Namen Rett-Syndrom. Mhm. Magst du mal von der Begebenheit erzählen, die du vor einigen Wochen hattest oder Monaten zusammen mit Esther?
Mhm. Da haben wir ja eine junge Dame kennengelernt, ein junges Mädchen mit dem Rett-Syndrom, die Lia. Und das ist ja einer der wirklich sehr, sehr seltenen Erkrankungen und im Übrigen eine sehr schwerwiegende neurologische Entwicklungsstörung, die fast ausschließlich Mädchen betrifft.
Ja.
Und das Tragische, Betroffene entwickeln sich in den ersten Lebensmonaten dann scheinbar normal, wie auch unsere junge Patientin, die wir ja vorgestellt haben, auf dem Spendenmarathon.
Ja.
Und dann zwischen dem 6. und 18. Lebensmonat kommt es dann zu so einem dramatischen Entwicklungsrückschritt. Insbesondere der motorischen Fähigkeit, der Sprache und auch kognitive Funktionen gehen plötzlich dann einfach verloren.
Ja, das war aber, glaube ich, ein wirklich sehr beeindruckendes Treffen. Ich habe dann ja auch später auch den Beitrag gesehen und habe auch mit dir und Esther darüber sprechen können. Die Mama von der Lia, die engagiert sich ja extrem.
Ja, super.
Die hat eine eigene auch Selbsthilfegruppe ins Leben gerufen, was ich ganz, ganz toll finde. Wir stehen auch in ständigem Austausch. Und ja, es war auch so unsere Idee, dass wir da nochmal so ein bisschen auch unterstützen natürlich, indem wir auch nochmal darauf hinweisen, was ist denn das Rett-Syndrom? Wir wollen in Zukunft einfach auch stärker nochmal in Mückes Mikromedizin auf die seltenen Erkrankungen auch eingehen, auf einzelne seltene Erkrankungen. Nun ist es ja beim Rett-Syndrom tatsächlich, das deutest du auch schon an, besonders dramatisch und auch tückisch, dass das ja regressiven Verlauf hat. Ne? Das heißt, anfänglich entwickeln sich die Patienten, die Kleinen, normal. Und dann kommt es halt zu diesen Entwicklungsrückschritten. Das Rett-Syndrom, kann man sagen, ist ja wirklich so selten, dass selbst viele Ärzte das überhaupt nicht kennen und gar nicht auf dem Schirm haben, oder?
Ganz genau, ja.
Was genau steckt denn hinter dem Rett-Syndrom? Warum trifft es fast nur Mädchen?
Also das Rett-Syndrom ist eine seltene genetisch bedingte Erkrankung. Wir haben es jetzt ja schon mehrfach gesagt, die fast ausschließlich halt Mädchen betrifft.
Wie Lia auch, genau.
Genau, wie Lia. Und sie entsteht durch eine Mutation im sogenannten MECP2-Gen. Das eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des Gehirns spielt, dieses Gen. Ne? Und dieser Gendefekt führt dann dazu, dass Nervenzellen nicht mehr richtig miteinander kommunizieren können. Und dann dadurch natürlich auch diese motorischen Fähigkeiten und Sprache, kognitive Funktionen nicht mehr richtig funktionieren können. Interessanterweise ist das Rett-Syndrom nicht vererbbar, sondern tritt fast immer durch spontan genetische Mutationen auf.
Also das heißt, man hat das deswegen tappt man wahrscheinlich auch so oft im Dunkeln, weil man auch über eine Familienanamnese, wie man das ja bei anderen genetisch disponierten seltenen Erkrankungen auch machen würde, da gar nicht hinterkommt.
Ganz genau.
Okay.
Ja. Warum sind Mädchen nur davon betroffen? Jungen, die den Gendefekt haben, überleben das meistens nicht, da sie kein zweites X-Chromosom als Ersatz haben. Also XY-Chromosom und XX-Chromosom bei den Mädchen, das die Mutation dann halt auch ausgleichen könnte. Ne?
Ah, okay.
Deswegen sind fast ausschließlich Mädchen betroffen.
Was sind denn häufige Symptome des Rett-Syndroms? Führ uns mal da durch, bitte.
Also wir haben erstmal diese normal erscheinende Entwicklung in den ersten Lebensmonaten. Das war ja bei der Lia auch genauso gewesen. Dann plötzlicher Verlust von bereits erlernten Fähigkeiten zwischen dem 6. und 18. Lebensmonat.
Was genau, ich habe es gar nicht mehr so auf dem Schirm, zwischen dem 6. Monat und dem 18. Monat, da passieren ja viele Dinge, ne? Also, was genau passiert da noch gleich? Sitzen.
Das Sitzen, Krabbeln.
Alle motorischen Geschichten, ne?
Diese motorischen Fähigkeiten, dann anfangen mit dem Brabbeln, mit der Sprachentwicklung. Ne? Das funktioniert dann erstmal läuft richtig an, so dass man sich da erstmal keine Gedanken macht am Anfang und bricht dann rapide halt ab in dieser Zeit. Ne? Mhm. Also insbesondere dieser Verlust der Sprache.
Also mit 18 Monaten fangen ja Kinder auch schon an zu laufen, ne?
Ja,
ja. Genau. Ja. Fängt das dann so graduell, ganz langsam an mit diesem Verlust der bereits erlernten Fähigkeiten? Wie kann man sich das vorstellen?
Es sind dann so motorische Probleme, die erstmal auftreten, auch verbunden dann mit Gangstörungen oder dem Verlust der Gehfähigkeit, die dann auftritt. Mhm. Dann auch unkontrollierte Handbewegungen, also das sind dann so typische Waschbewegungen, weißt du?
Wie kann man sich das vorstellen? Was heißt das, Waschbewegung?
Ja, wie wenn du Wäsche waschen würdest oder dir die Hände waschen würdest oder so mit den Händen, ne? Mhm. Also, dass du quasi diese Handbewegung da machst wie beim Händewaschen quasi, ne?
Die wirken dann auch unwillkürlich. Also das heißt, das entsteht dann wirklich so aus einer Situation heraus und dann
ganz genau
fängt das Kind auf einmal an, diese Waschbewegungen auszuführen.
Mhm. Dann auch Krampfanfälle, Atemprobleme wie Hyperventilation oder auch Atempausen, die auftreten können. Mhm. Und halt auch dann im weiteren Verlauf dann Entwicklungsverzögerungen und dann auch eine geistige Behinderung, die auftreten kann.
Mhm. Die auftreten kann oder die unweigerlich auftritt?
Ja.
Und das ist auch bisher eine Erkrankung, die voranschreitet und auch nicht wirklich sich stoppen lässt, richtig?
Genau.
Lässt die sich verlangsamen? Gibt es da Erkenntnisse bereits schon?
Also, was wir halt ja auch gesehen hatten bei Lia, wir waren ja mit ihr dann auch beim Training gewesen.
Darauf kommen wir später noch zurück, ja.
Mhm. Genau, Physiotherapie, Reittraining, gehen wir nachher nochmal drauf ein. Mhm. Aber dass man dann halt auch guckt, dass man möglichst versucht, diese motorischen Fähigkeiten dann aufrechtzuerhalten.
Also, das heißt auch wirklich zu trainieren, wenn man so möchte. Das heißt auch den Bewegungsapparat zu trainieren, die Muskulatur, die Möglichkeiten zu verstärken, auch einfach sich eine Körperhaltung wahrscheinlich zu bewahren und sowas. Genau. Ne?
Physiotherapie und so weiter. Ne?
Okay. Jetzt macht ja dieser plötzliche Entwicklungsrückschritt wirklich das Rett-Syndrom so erschütternd, auch für mich und für andere Außenstehende. Mhm. Also was passiert genau im Körper, wenn die Krankheit ausbricht? Das würde mich nochmal interessieren. Kannst du uns mal erklären oder mir auch mal erklären, was im Körper passiert, wenn dieses Gen dann praktisch durch diese spontane Mutation aktiviert wurde?
Also das Rett-Syndrom betrifft vor allem das zentrale Nervensystem und durch die Mutation im MECP2-Gen kommt es zu einer fehlerhaften Regulierung vieler anderer Gene, was zu weitreichenden Problemen in der Gehirnentwicklung führt. Mhm. Also die Nervenzellen können nicht mehr richtig arbeiten, wie sie sollten, also was langfristig dann auch zu einer Art Stillstand in der neurologischen Entwicklung führt.
Okay.
Ja, und wenn man Wissenschaftler dann wieder zur Rate zieht, dann konnten die halt auch zeigen, dass das Gehirn von Rett-Patienten zwar strukturell normal aussieht, aber in seiner Funktion stark eingeschränkt ist.
Ah, okay, aber man kann das in der Bildgebung gar nicht unbedingt erkennen.
Genau.
Also die Strukturen sind, wenn du es jetzt zum Beispiel im MRT die anschaust, das ist ja wirklich, also wenn wir mal von Chamäleons sprechen, das ist ja wirklich das Rett-Syndrom versteckt sich ja wirklich, wirklich mit allen Mitteln, ne? Hm. Wahnsinn.
Ja, und diese Symptome, also die wir da sehen bei den Patienten, sind Folge einer fehlgesteuerten Neurotransmitterproduktion, die dafür sorgt, dass Signale zwischen Nervenzellen nicht mehr korrekt übertragen werden können.
Neurotransmitter heißt die Botenstoffe. Die werden die nicht ausreichend produziert oder was passiert genau? Kannst du das erklären?
Ja, die werden nicht richtig aufgebaut. Das sind ja diese Gene, die halt auch für die Regulierung anderer Gene zuständig sind und dadurch werden dann halt auch die Neurotransmitterproduktion dann auch beeinträchtigt. Ne?
Okay, das heißt fehlgesteuert heißt nicht, dass die Produktion eingestellt wird oder nicht stattfindet, sondern dass diese Neurotransmitter praktisch falsch konstruiert sind.
Genau.
Und dann können die Signale nicht mehr korrekt übertragen werden. Heißt natürlich auch, wenn das Gehirn einen Bewegungsimpuls gibt, dass der nicht mehr richtig übermittelt wird.
Genau.
Hast du noch so ein paar zusätzliche Fakten? Was gibt es noch an Symptomen? Ein paar hast du schon genannt. Mhm. Einfach um das Bild nochmal so ein bisschen kompletter auch zu machen.
Ja, also ein paar zusätzliche Fakten. Die Krankheit ist zwar selten, aber eine der häufigsten Ursachen für schwere geistige Behinderung bei Mädchen. Mhm. Ja. Mhm. Manche Betroffene durchlaufen Phasen der scheinbaren Besserung, also wo man dann denkt, okay, das war vielleicht so eine Episode, aber und dann wird's besser, aber dann treten wieder Symptome auf, die dann auch deutlich den Zustand verschlechtern. Ne?
Aber reden wir denn jetzt hier von einem Phänomen, was nach einer Diagnose auftritt? Oder reden wir davon, dass du zum Beispiel diese Rückschritte bemerkst in der Entwicklung vor der Diagnose und es dann zwischendurch besser wird? Oder kann das beides zutreffend sein?
Das kann beides zutreffend sein. Mhm.
Gibt es unterschiedliche Formen von dem Rett-Syndrom?
Ja, tatsächlich. Also neben der klassischen Form gibt es mildere Varianten mit weniger starken Symptomen. Mhm. Deswegen macht es das halt auch so schwer, das dann in dieses Spektrum des Rett-Syndroms dann einzuordnen.
Okay.
Vielleicht auch noch interessant, aufgrund der Atemprobleme und der mangelnden Kontrolle über Bewegung haben dann viele Betroffene eine reduzierte Lebenserwartung.
Ja.
Also das ist ja auch nochmal sehr, sehr wichtig zu wissen.
Ja, das muss man einfach auch immer wieder mal betonen, auch wenn es natürlich bitter ist, dass viele seltene Erkrankungen natürlich auch aufgrund ihrer Schwere, aber auch aufgrund der nicht vorhandenen Therapien, das natürlich auch damit zu tun hat, dass die Forschung da nicht in dem Maße stattfindet, wie bei Erkrankungen, von denen jetzt Millionen von Menschen weltweit betroffen sind, dass das halt natürlich auch häufig Krankheiten sind, die keinen guten Ausgang nehmen, das muss man einfach sagen. Ne? Jetzt ist das aber eine Überleitung, die ich in dem Fall ganz gut finde, weil ich gelesen habe, dass es ja trotz der erwähnten schweren Beeinträchtigung gerade im Bereich Rett-Syndrom verhältnismäßig viele Forschungsaktivitäten gerade gibt. Ich weiß, wir reden sehr ungern über das Thema, weil so Heilversprechen zu geben ja sowieso Quatsch ist, Heilungsmöglichkeiten statistisch meistens bewertet werden und bei seltenen Erkrankungen ja so gut wie ja eigentlich nicht vorhanden sind. Aber ich frage jetzt einfach mal als Laie, glaubst du, Martin, persönlich, dass wir noch erleben werden, dass es vielleicht eine Heilung gibt durch die ganzen genetischen Fortschritte, die gemacht werden in der Forschung? Wie kann man denn das Rett-Syndrom jetzt behandeln und was sind die Zukunftsaussichten?
Also wir haben es ja vorhin so ein bisschen schon angesprochen, also eine Heilung gibt es bisher leider nicht. Es gibt aber viele Forschungsansätze und die auch vielversprechend sind. Aktuell konzentriert sich die Therapie darauf, die Symptome zu lindern und den Betroffenen eine möglichst hohe Lebensqualität zu ermöglichen. Da gibt es halt verschiedenste Behandlungsmöglichkeiten.
Fangen wir mal vielleicht mit den medikamentösen an. Was kann man da machen? Also du sprachst jetzt gerade ja auch die Bewegungsproblematik, die führt ja sicherlich auch zu so Dingen wie Muskelsteifigkeit, könnte ich mir vorstellen. Ne?
Genau, Epilepsien haben wir vorhin angesprochen und andere Symptome. Also da helfen bestimmte Medikamente, die auch bei anderen Erkrankungen eingesetzt werden, diese Symptome zu lindern. Aber vor allen Dingen, was wichtig ist, ist Thema Physiotherapie zur Verbesserung der Motorik. Da zum Beispiel auch bei Lia haben wir das gesehen mit der Reittherapie, wo die Kleine ja sowas von aufgegangen ist und so stolz war, auch auf diesem Pony zu sitzen.
Super.
Und wir durften ja dann auch mit durch die Reithalle mit ihr dann gehen und uns das Ganze mal angucken. Das war für mich jetzt auch das erste Mal so eine richtige Berührung mit dem Thema der Reittherapie.
Und das ist jetzt ja eine der alternativen Therapieformen, die sogenannten tiergestützten Therapien, was viele kennen, wahrscheinlich aus dem Fernsehen, ist ja auch zum Beispiel diese Delfintherapie zur Förderung des Wohlbefindens, wo dann auch einfach Kontakt aufgenommen wird von den Tieren. Mit Hunden gibt es natürlich tiergestützte Therapie und viele andere Beispiele. Jetzt waren wir ja gerade noch bei den klassischen Behandlungsmöglichkeiten, also Physiotherapie hattest du genannt.
Logopädie, ne, um die Kommunikationsmöglichkeiten zu fördern, zum Beispiel durch Gesten oder Kommunikationshilfen.
Ah, okay.
Also da gibt es halt auch diese Tablet-gestützten Kommunikationswege, dass man dann halt bestimmte Gesten dann einfach dann nur antippt oder anguckt, je nachdem wie die Kommunikationsmöglichkeiten noch gegeben sind oder die Bewegung von Augen oder von Fingern, je nachdem, was für eine Erkrankung man hat. Ne?
Ja.
Da tut sich ja auch sehr, sehr viel.
Also das heißt auch da dann jetzt den Sprachverlust, der dann, wir reden vom 6. bis 18. Monat, da ist ja der Spracherwerb noch nicht so umfangreich wahrscheinlich bis dahin. Aber dass man halt da auch Alternativen findet, das finde ich toll. Also Gestik durch Gestik oder die gerade von dir erwähnten Kommunikationshilfen. Dann gibt es ja, wir sprachen ja auch über die unregelmäßige Atmung, gibt es ja auch zum Beispiel Atemtherapien spezielle.
Genau, ne? Um diese unregelmäßige Atmung dann zu stabilisieren. Und dann halt auch das Thema Ernährungstherapie. Ne? Da viele Betroffene dann auch Probleme mit der Nahrungsaufnahme einfach haben.
Das auch aus Gründen der muskulären Dysfunktion oder?
Der Motorik dann auch, ne? Und des Schluckens, Schluckakte und so weiter.
Ja, das meinte ich mit muskulärem. Was versteht man so einer Ernährungstherapie?
Dass man dann halt zum Beispiel bei Flüssigkeit, ne? Du kannst dich an Flüssigkeit schnell verschlucken, dass man zum Beispiel ein bisschen eindickt. Aha. Dass das so Gelee-artig ist, dass man das dann einfach auch besser schlucken kann. Das gehört auch dazu, ne? Oder auch, was man dann halt auch aufnimmt, wenn man das aufnimmt. Mhm. Dass man, wenn man wenig Nahrung aufnimmt, dann möglichst kalorienhaltige Nahrung aufnimmt, um dann halt auch das Gewicht zu halten und genug Kilokalorien dann auch aufzunehmen. Ne?
Jetzt haben wir die tiergestützte Therapie schon angesprochen. Was gibt es noch für alternative Therapieformen, die Patientinnen mit dem Rett-Syndrom unterstützen?
Also Musiktherapie, um soziale Interaktion und motorische Funktionen zu unterstützen. Wir haben die Hydrotherapie, also Wassertherapie, um Muskelkraft und Koordination zu verbessern.
Also so im Wasser auch Gymnastik machen, also Übungen, physiotherapeutische wahrscheinlich.
Dann Akupunktur, Akupressur, um Symptome wie Muskelsteifheit zu lindern. Aromatherapie zur Entspannung und Stressreduktion zum Beispiel. Kraniosakraltherapie, also eine sanfte Methode zur Unterstützung des Nervensystems dann. Aber auch Thema wie Yoga zur Verbesserung der Beweglichkeit. Man muss halt immer gucken, was man auch einsetzen kann. Das sind ja jetzt hier alternative Therapieformen, die man halt auch in anderen Bereichen, in anderen Erkrankungen einsetzen kann. Ne?
Jetzt haben wir diesen Teil, diesen letzten Teil unseres Gesprächs für heute mit diesem Hoffnungsschimmer, den ich da so gesehen habe, diesen Silberstreifen am Horizont, begonnen, nämlich was vermag die Forschung wirklich an großen Schritten zu gehen in den nächsten Jahren. Kannst du dazu was sagen? Was passiert genau gerade in der Wissenschaft?
Also Wissenschaftler arbeiten an möglichen Therapieansätzen, um die genetische Ursache des Rett-Syndroms zu behandeln. Also da gibt es verschiedene vielversprechende Ansätze. Zum Beispiel Gentherapien, um diesen Defekt im MECP2-Gen zu korrigieren. Also, dass man direkt an der Basis ansetzt. Aber auch Medikamente, die die fehlerhafte...
Darf ich ganz kurz fragen? Wie würde das konkret aussehen? Also, das Gen hat man ja im Prinzip ausfindig gemacht, ne? Man hat verstanden, wo diese Spontanmutation stattfindet. Und um das zu korrigieren, was müsste man dann tun? Jetzt mal für mich als Laien erklärt.
Also man würde versuchen, dann halt dieses Gen auszutauschen sozusagen. Ne?
Gibt es auch diese Genschere, wo das dann aus dem Doppelhelix rausgeschnitten werden kann, das defekte Gen, richtig?
Genau.
Wie heißt die nochmal? CRISPR?
Oder wie heißt die? Das hört sich so schön an, ne? CRISPR. Nee, aber es gibt ja halt verschiedene Grundprinzipien der Gentherapie. Also Gentherapie bedeutet ja, dass gezielt genetisches Material, also DNA oder RNA, in Zellen dann eingebracht wird, um eine Krankheit zu behandeln oder zu verhindern. Und das kann auf verschiedene Weise erfolgen. Einmal durch einen Genersatz, also ein defektes oder fehlendes Gen wird durch eine funktionierende Kopie quasi ersetzt. Dann gibt es auch die Geninaktivierung, also eine krankheitsverursachendes Gen wird ausgeschaltet oder stillgelegt. Dann die Geneditierung, also die DNA in einer Zelle wird gezielt verändert, zum Beispiel mit CRISPR-Cas9, das ist das, was du meintest.
Diese Genschere.
Und dann auch das Thema Genexpression regulieren, also die Aktivität eines Gens wird dann quasi verstärkt oder verringert.
Ah, okay. Das heißt, damit könnte man Krankheiten zwar nicht vollständig ausschließen und beseitigen, die vorliegen, sondern man könnte sie zum Beispiel dämpfen oder man könnte andere Gene, die so wie Gegenspieler agieren, in ihrer Aktivität hochfahren. Kann man das so erklären? Oder ist das totaler Quatsch?
Nee. Okay. Das ist richtig. Und da gibt es halt die Methoden der Gentherapie. Also du kannst die genetische Information auf zwei Hauptwege in den Körper bringen, sozusagen. Also ex vivo Gentherapien, also außerhalb des Körpers. Also dann werden Zellen, also werden den Patienten entnommen, im Labor genetisch verändert und anschließend wieder in den Körper übertragen. Und dann in vivo Gentherapien, also direkt im Körper. Und da wird das genetische Material direkt in den Körper eingebracht. Mhm. Meistens über virale oder nicht virale Vektoren.
Ne? Ist das dieses mRNA?
Das wird dann quasi über ein Virus mit eingebracht oder nicht virale Vektoren. Da gibt es halt verschiedene.
Aber nochmal ganz kurz, dieses mRNA, diese Messenger-RNA,
ja,
das wäre auch ein Beispiel dafür, ne?
Genau, das sind ja diese neuen Therapieformen, die wir ja auch kennen aus
dunklen Zeiten.
Covid, aus dunklen Zeiten. Ne?
Und es gibt ja auch immer noch die berühmte
Stammzelltherapie,
über die wir ja auch, das haben wir versprochen in den letzten Folgen. Und diese Stammzelltherapie kann auch genutzt werden, um geschädigte Nervenzellen zu regenerieren. Das wäre dann kein direkter Eingriff in die DNA, sondern da würden praktisch die durch die Erkrankung geschädigten Neuronen wieder regeneriert, wenn das denn eines Tages hoffentlich klappen sollte, richtig?
Ganz genau.
Und was sagt die Forschung? Gibt es da schon erste Anzeichen dafür, dass die Bemühungen sich lohnen?
Also in Tierversuchen konnte bereits gezeigt werden, dass einige Symptome des Rett-Syndroms umkehrbar sind. Also ob diese Erkenntnisse dann in Zukunft auch beim Menschen helfen können, müssen wir halt sehen. Ne?
Es dauert dann immer noch mal ein paar Jahre, bis das dann auch an menschlichen Probanden getestet werden kann. Ne?
Mhm.
Ich fasse noch mal meine Version zusammen. Also das Rett-Syndrom ist eine seltene genetisch bedingte Erkrankung, ne, die eigentlich ja fast ausschließlich Mädchen betrifft. Nach einer scheinbar normalen Entwicklung in den ersten Lebensmonaten kommt es dann leider zu einem plötzlichen Verlust von bereits erworbenen und erlernten Fähigkeiten. Eine Heilung gibt es leider bislang nicht, aber unterschiedliche Therapien, auch alternative Therapien, wir sprachen über das Reiten, können dabei helfen, Symptome zu lindern und die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern. Und die Forschung, was mir natürlich auch Hoffnung gibt und allen Betroffenen natürlich sowieso, arbeitet sehr intensiv an neuen Behandlungsmöglichkeiten. Etwas, was wir uns natürlich für alle seltenen Erkrankungen wünschen.
Mhm.
Ansonsten können wir euch, Martin, glaube ich, auch nur noch mal ans Herz legen, dass ihr die Augen offen haltet, die Ohren offen haltet, dass ihr gerne unterstützt, wenn euch das Thema interessiert, euch gerne auch vielleicht bei der Achse direkt meldet und euch nach dem Rett-Syndrom erkundigt. Lia wird sich sicherlich sehr freuen, auch wenn da der ein oder andere jetzt mehr zum Thema Rett-Syndrom weiß.
Genau, und an dieser Stelle auch an Lia und Familie ganz herzliche Grüße und nochmal vielen Dank, dass wir bei euch sein durften.
Genau, das auch von mir ganz liebe Grüße. Vielleicht lernen wir uns ja auch mal persönlich irgendwann kennen, würde ich mich freuen. Martin, ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag. Pass gut auf dich auf und wir sprechen bald wieder.
Das machen wir. Bis bald, Daniel. Ciao.
Ciao, ciao.
Sie hörten Mückes Mikromedizin, eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.